Ja, vielen Dank. Wir machen deshalb heute hier einen Ausflug mal. Wir waren da schon im England des 18. Jahrhunderts. Amerika war auch betroffen. Mittlerweile ist es die ganze Welt von dieser Bewegung. Wer dazu mal richtig was lesen möchte, noch zusätzlich zu Wikipedia, wo man ja immer nicht so genau weiß, wo die Artikel wirklich herkommen, weil ja der Autor da nicht unbedingt immer gleich beisteht und auch nicht nachprüft. Hier von einem Fachmann, John Wesley und der frühe Methodismus, sehr empfehlenswert, kostet auch ein bisschen Zeit. Wir werden bei dem Ausflug auch noch mal kurz ins England des 18. Jahrhunderts gehen. Dann hoffentlich im Heute landen und dann darauf kommen und irgendwie in unserem Herzen landen, was das mit uns zu tun hat. Ich habe die Predigt überschrieben, ich habe heute aber keine Präsentation, weil ich das für mich nicht so richtig in eine Gliederung greifen konnte oder macht es keinen Sinn, dachte ich. Leben, wie es Gott gefällt. Das war das Anliegen des Methodismus im Besonderen. Es sind noch viele andere Themen dort aufgenommen. Es ging um eine Erneuerung der Kirche, der Menschen, die an Jesus Christus glauben, darüber hinaus aber auch um eine Erneuerung der Gesellschaft, weil die moralischen Vorstellungen nicht nur, sondern auch das, was gelebt wurde, überhaupt nicht dem entsprach, was die Menschen, die angefangen haben mit dieser Bewegung, dachten, was gut sei für sie und für die Welt. Es sollen also auch Menschen zu Jesus finden. Das ist ja auch Anliegen unserer Bewegung, zu der wir gehören. Die nennt man Pietismus. Kommt von einem Schreiben, das mal jemand verfasst hat im 18. Jahrhundert. Pia Desideria, fromme Wünsche. Fromm hört sich an der Stelle heute ja anders an, als es damals war. Also Wünsche für Menschen, die glauben, sozusagen. Und da wurde im Grunde das Programm des Methodismus schon angelegt und davon waren auch John Wesley und George Whitefield, die im Besonderen ja auch die Gründer der Bewegung waren, mit dem Bruder von John Wesley, auch sehr bewegt. Es ging dabei darum, dass die Bibel die Autorität ist in den Fragen, wie wir glauben und deshalb auch, wie wir leben. Und dass man dann eben sein Leben auch danach ausrichtet, was wir in der Bibel als Gottes Wort an uns lesen können. Und dass jeder Christ von Gott begabt und beauftragt ist, an seinem Handeln in der Welt und in seiner Gemeinde mitzuarbeiten, beteiligt zu sein. Das sogenannte Priestertum aller Glaubenden und nicht nur derer, die, ich sage das jetzt mal salopp, vorne rumtouren. Und dafür auch noch vielleicht sogar, wir werden ja nicht für unsere Arbeit bezahlt als Pastoren, aber eben damit auch ihren Unterhalt verdienen. Und die Arbeit ist darauf ausgerichtet, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Und dass dann die Glaubenden sich gegenseitig dabei helfen, im Glauben zu leben. Was genauso wenig selbstverständlich ist, wie dass jemand überhaupt anfängt zu glauben. Es gab im Methodismus auch, nachdem das da bei dieser Studentengruppe ja mal angefangen hatte in Oxford, dann sich weitere Kreise gegründet hatten von Leuten, die so miteinander unterwegs sein wollten, so methodisch, haben sich dann irgendwann auch so feste Gruppen gebildet, die auch eine Mitgliedschaft hatten. Diese Mitgliedschaft wurde jedes Vierteljahr überprüft. In einem Gespräch mit demjenigen und dann wurde auch geguckt, wie hat er gelebt und kann er die Karte behalten? Ja, wir lachen darüber. Das war ein sehr ernstes und wie wir nachher merken werden, auch wichtiges Anliegen, auch wenn man das natürlich anders machen kann. Dann wurde geguckt, wie hat er gelebt, kann er die Karte behalten oder gibt er sie ab. Eine automatische Verlängerung war nicht vorgesehen. Und dazu hat der Methodismus eben bestimmte Mittel gehabt, diese sogenannten Methoden. Und der Name war spöttisch gemeint, zuerst. Von Leuten, die der Bewegung kritisch gegenüberstanden, die haben gesagt, das sind die Methodisten. Ist ja bei den Christen übrigens auch so. War auch vermutlich mal ein Spottname. Tauchte zum ersten Mal in Antiochia auf, dort in Asien, in Kleinasien. Die Gruppe hat sich getroffen und bei diesem Treffen wurden dann einander ihre Sünden bekannt, damit Licht in die Sache kommt und es nicht einfach so weiter funktioniert. Ja? Vergebung und Befreiung erfahren. Dann hat man gemeinsam das Abendmahl gefeiert, regelmäßig. Das sollte jeder Christ mindestens einmal im Monat tun, außer er hat gute Gründe, davon fernzubleiben, wurde dann in einer anderen Schrift mal gesagt oder geschrieben. Möglichst sogar noch öfter. Gute christliche Schriften wollte man zusammen lesen. Man hat die Bibel studiert. Und das ist für den Methodismus ganz entscheidend, man hat sich sozial für andere Menschen engagiert. Da, wo Menschen etwas brauchten, gerade zum Beispiel Arme oder auch verwaiste Kinder zum Beispiel oder so, da hat man sich eingesetzt. Es sind ganz viele Einrichtungen daraus entstanden aus dem Methodismus. Es wurde uns ja schon mitgeteilt, der Methodismus ist die Bewegung, die vermutlich am meisten Spuren hinterlassen haben. In der englischen Gesellschaft total. Ja, das englische moralische Denken ist wesentlich auch vom Methodismus geprägt. Heute muss man wahrscheinlich schon wieder sagen, gewesen. Aber eben auch viele Werke sind entstanden, durch die Menschen geholfen wurde. Und die Christen haben gelernt, dass ich nicht für mich selber da bin, sondern dafür, mich für andere einzusetzen, unter anderem. Und man hat miteinander regelmäßig gefastet. Da gab es dann Regeln und es wurde auch immer wieder darum gekämpft, dass man diese Regeln bitte einhält. Daher der Name Methodismus. Insgesamt ging es darum, sich in seinem Leben darum zu bemühen, ein reines Herz zu bekommen, Gott gegenüber. Ihm uneingeschränkt dienen können, Gott zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Das kennen wir aus der Bibel. Die innere Verbindung mit Jesus sollte nach außen auch sichtbar werden. Und dabei konnten sich John Wesley und George Whitfield, wovon George Whitfield wahrscheinlich der ergreifendere Prediger war, aber die beiden haben vor zigtausenden von Menschen gepredigt, unter freiem Himmel zum Beispiel, als die Bewegung dann mal weiterging. Da ist im Grunde sind die Massenveranstaltungen überhaupt erst entstanden. Vorher konnte man sich nur vorstellen, in Kirchengebäuden zu predigen. Es entbrannte ein Streit darüber, ob man das überhaupt darf. Und George Whitfield hat John Wesley davon überzeugt, indem er ihm einfach mal gesagt hat, so, jetzt bist du mal dran. Herrlich. Und dann hat er das gemacht und hat gedacht, ach, da wirkt ja Gott dann doch, dann kann ich ja nichts mehr dagegen haben. Die beiden konnten sich herzlich streiten und blieben Zeit ihres Lebens dicke Freunde. Obwohl der Streit auch öffentlich vonstatten ging, mit Schriften und so weiter, haben sie doch eine tiefe Freundschaft gepflegt. Es ist heute in einer Zeit ja fast nicht vorstellbar, wo man Angst hat, überhaupt mal was Kritisches zu sagen, weil jeder sofort sich wertlos fühlt dann, wenn der andere mich kritisiert und sofort sagt, da habe ich mit dir nichts mehr zu tun. Was ja eigentlich Zeichen sind für einen unreifen Menschen. Nur weil einer was gegen mich hat, muss ich ja nichts gegen ihn haben. Aber man kann das ja so leben, die beiden haben es immer schon anders gelebt. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Sie haben sich zum Beispiel darum gestritten, und das war auch wahrscheinlich schon der Hauptkampf. Und den Kampf hatte John Wesley sicherlich auch mit dem lutherischen Glauben, ob es eine Prädestination gibt. Gott hat erwählt. Die einen, die glauben. Und das hatten wir nun schon vor 2 Jahren mal beim Calvinismus. Und die anderen, die nicht glauben. Das hat Gott festgelegt. Martin Luther hat ja so eine Position irgendwo dazwischen vertreten, ohne dass man jetzt sagen kann, genau in der Mitte. Das stimmt natürlich immer nicht. Aber deswegen hat er mit den Calvinisten große Probleme gehabt, John Wesley. Er sagt, weil das dazu führt, also erstens wäre für ihn nicht mehr gegeben, dass Gott jeden Menschen liebt und dass diese Liebe voraussetzungslos ist. Ja, wenn Gott das sowieso, wenn die welche leben, die gar nicht gerettet werden sollen. Und was soll denn auch das predigen, sagt er. Und vor allem hat er gesagt, dadurch kommt ja in unserer Kirche dieses ganze Verständnis davon, ich bin erwählt, also lebe ich jetzt einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und damit hatte er große Schwierigkeiten. Whitfield wiederum war ein Vertreter dieser Prädestination, womit auch verbunden war, dass man dann als Erwählter, wir gehen jetzt nicht tiefer darauf ein, dazu kann man erstens gerne mal mit mir das Gespräch aufnehmen, zweitens sich bei mir gerne Schriften ausleihen, drittens die Predigt von vor 2 Jahren hören. Die Erwählten können ihr Heil dann ja auch nicht verlieren. Und damit hatte Wesley nun ziemlich Schwierigkeiten. Er hatte allerdings selber auch Schwierigkeiten, sich seiner Rettung, seines Heils überhaupt gewiss zu werden. Weil er eben sehr stark betont hat, ein Christ ist selbstverständlich dazu aufgefordert, auch als Christ zu leben. Da muss auch im Leben jetzt was passieren, eine Veränderung geschehen. Und wahrscheinlich war er, und ich kann das, wer wäre ich, dass ich das beurteilen wollte aufgrund von Schriften, die ich jetzt lese, irgendwelchen Biografen oder so, wahrscheinlich doch auch eine weite Zeit insofern von einer Gesetzlichkeit geprägt, die einen nie zur Ruhe kommen lässt. Und ich vermute, wenn ich das so lese, dass ein ähnlicher Typ wie ich war, der immer noch was findet, was nicht stimmt. Es reicht also nie. Und deswegen hat er auch gekämpft. Und dann mit diesem Erlebnis, mit diesen Herrnhutern, hat er entdeckt, man kann sich also offensichtlich daran freuen, jetzt schon ein Kind Gottes zu sein und im Himmel einmal bei Jesus zu sein. Das geht offensichtlich. Und hat dann viele Dinge entdeckt. Aber er hat sich nie damit angefreundet, dass man behauptet, naja, wie wir leben, kommt ja nur nicht drauf an. Das konnte er nie. Er ist dann zu einer Heilsgewissheit durchgedrungen. Aber eben als Grundlage für ein verändertes Leben. Und nicht etwas, was man gegeneinander ausspielen kann. Und das hat ja Luther auch nie gewollt, dass er sagt, Hauptsache, ich glaube und in meinem Leben ist nichts zu sehen davon. Das hat Luther nie behauptet. So. Und andererseits, ich muss es mir verdienen. Ja, dieser Zwiespalt, den werden wir gleich nochmal aufnehmen. Das war auch nicht Luthers Anliegen. Aber die Theologien unterscheiden sich so gesehen schon. Und deswegen ist der Methodismus wahrscheinlich auch, weil der Mensch viel mehr darauf anspringt, dass er etwas muss, ist der Methodismus viel wirksamer gewesen. Was die Veränderung der Gesellschaft angeht, was das tätige Leben angeht. Da ist viel mehr herausgekommen. Es ist die größte Erweckungsbewegung gewesen, vermutlich aller Zeiten. Die meisten Menschen auch zum Glauben gekommen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dieser Streit und das Studium hat mich sehr bereichert. Ich habe zwar vom Methodismus einzelne Dinge gewusst, aber nicht im Großen und Ganzen, was die Leute wirklich bewegt hat. Und die Frage ist eigentlich, die sich stellt, wer ist für mein Heil verantwortlich? Also dafür, dass ich mit Gott leben darf und bei ihm ankomme. Das ist eigentlich die Frage. Und die, die sagen, das ist doch alles schon von Gott so beschlossen, wo es ja auch Bibelstellen gibt, die den Eindruck erwecken, wie sie dann zu gewichten sind und so, das muss man alles genauer gucken. Wie gesagt, das können wir jetzt nicht. Aber selbstverständlich wird aus meiner Sicht am Ende immer dastehen, Gott hat es dir geschenkt. Das wird immer dastehen. Also nicht nur, dass ich es so erlebe, sondern dass ich das auch so in der Bibel finde. Und das andere ist aber das, dass mit uns Christen so gesprochen wird, dass wir voll daran beteiligt sind. Dass hier nichts einfach automatisch funktioniert. Sonst hätten wir die Briefe des Apostels Paulus zum Beispiel alle gar nicht. Wozu denn, wenn das sowieso selbstverständlich ist, dass Christen so leben? Und da ist kein Drohen ständig mit dem Gericht oder so drin. Wobei die Zeit damals natürlich auch mehr davon geprägt war. Und Wesley das auch mal so formuliert, ihm fehlt dann der Antrieb. Ja, die Hoffnung auf den Himmel als Antrieb und es fehlt ihm auch die Angst vor der Hölle. Ob das ein geeigneter Antrieb ist, ich behaupte, um zum Glauben zu kommen, darf man ruhig mal Angst vor der Hölle haben, wenn einen das dazu bewegt, sich mit Jesus zu beschäftigen. Es sollte im Laufe eines Christen dann mal übergehen, ein Hineinfinden in die Liebe Gottes, behaupte ich jetzt mal. Aber ich verstehe so auch und ich werde sammeln hier heute vieles, was mich persönlich zu dem Thema bewegt, habe ich jetzt einfach zusammengesammelt und trage euch das mal so vor. Wir finden ja in der Bibel auch von Jesus zum Beispiel Aussagen, von denen man den Eindruck hat, sie können uns Angst machen. Ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und seid wachsam. Ja, nichts davon, lehnt euch zurück und wartet auf mich, ich komme dann irgendwann und hole euch ab. So, nichts davon. So, und dann fangen wir Menschen jetzt an. Na gut, die Stelle, das ist mir nicht so wichtig, da kann ich nicht mit umgehen. Das höre ich ganz oft. Na, mit den Stellen konnte ich noch nie umgehen. Und so nach dem Motto, und deshalb haben sie auch keine Bedeutung. Ist ja automatisch so, womit ich nicht umgehen kann, das kann auch keine Bedeutung haben. Geht doch nicht, oder? Das suche ich mir doch aus, gefälligst. Naja, da war Wesley eben jetzt an der Stelle anders und sagte, Entschuldigung, der hat uns die ganze Bibel gegeben. Ich vermute ja, dass Gott uns in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen inneren Situationen auch anders ansprechen muss. Und es wird uns noch den Mund offen stehen lassen im Himmel, wie er das hinbekommen hat, mit Dingen, die uns vor 2000 Jahren und weiter vor aufgeschrieben worden sind, das hinzukriegen, uns heute in die richtige Richtung zu bewegen, die er uns haben will. Das wird uns noch den Mund offen stehen lassen, behaupte ich im Himmel, vor Staunen. Da gehe ich ja die Wette ein. Nun ist es aber so, dass es auch unangenehm werden kann, wenn man sich mit Dingen beschäftigt und dass das manchmal auch so gehört. Und manches ist sehr angenehm und dann gehört das vielleicht auch mal so, aber man darf nie das eine gegen das andere rausspielen, sondern muss suchen danach, wo bin ich es, der hier angesprochen ist. Nun ist das Hauptthema unter anderem gewesen oder bis heute ja wahrscheinlich im Methodismus, wie entspricht mein Leben nun auch dem, wie Gott es gerne haben möchte? Leben, wie es Gott gefällt. Das ist in der Bibel übrigens überhaupt das Thema. Wie man dazu kommt, ist dann die Frage. Aber es wird in der Theologie das Thema Heiligung genannt. Ja, der heilige Gott, wir Menschen sind nicht heilig, sondern der Begriff heilig ist für Gott extra verwendet, weil er sich von allem anderen unterscheidet. Und etwas, was heilig ist in der Bibel, gehört alleine Gott und steht nichts anderem zur Verfügung. Interessant, wenn dann Glaubende als Heilige bezeichnet werden, nicht aufgrund einer Qualität, die sie mitgebracht haben, sondern weil Gott sie einfach für sich in Anspruch nimmt. Heiligung, das soll dann heißen, das Leben entspricht jetzt eben auch Gott. Und das muss man den Gründern des Methodismus wirklich zugutehalten und das muss man voraussetzen. Die haben sich von Gott geliebt gewusst und wollten jetzt in dieser Liebe auch leben. Das war das ernsthafte Anliegen. Deshalb all diese Regeln, die man sich auferlegt hat, von denen man so aus weiterer Betrachtung sagen kann, ja Mensch, das entspricht doch gar nicht jedem Persönlichkeitstyp. Und da muss man sich ja nicht dran halten, lesen wir in der Bibel ja nicht, dass man bestimmte diese Dinge getan haben muss. Richtig. Trotzdem haben die darum gekämpft, weil sie wussten, dass alles in unserem Leben eine Form braucht. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, und ihr könnt das für euch jetzt einfach mal so prüfen, wer nicht regelmäßig betet, betet fast nicht. Sag ich einfach mal. Wer sich das nicht einrichtet, gerade in einer Zeit, wo Unterbrechungen nicht erst dann auftauchen, wenn man irgendwo hingeht, ins Büro oder so, sondern schon, wenn man morgens aufsteht und das Telefon anmacht. Und wer macht es nicht an? Ja, und dann kommt schon Unterbrechung und man freut sich schon über die Nachrichten. Dabei haben die vielleicht jetzt noch gar nichts zu suchen in meinem Tagesablauf. Weil noch gar nicht wichtig ist, wer schon wieder Hör ich schreiben will zu irgendwem, der irgendwas kommentiert hat irgendwo. Ja, in so einer Zeit brauchen wir erst recht Formen. Wir müssen also nicht meinen, das war was für die damalige Zeit. Ja, mal Dinge, die man sich festsetzt. Und ich kann nur dazu einladen, sich mindestens einen anderen Menschen, einen anderen Christen zu suchen, um sich gemeinsam zu treffen und mal über das eigene Verhältnis zu Gott und das eigene Leben zu sprechen. Das wird ein Wachsen des Glaubens wesentlich begünstigen. Und ich sage das mal, auch wenn ich mich freue, wenn wir im Gottesdienst uns treffen, Gottesdienst alleine reicht bei weitem nicht, um dem, was uns täglich begegnet, so entgegentreten manchmal oder auch damit umgehen zu können, dass ich trotzdem immer da verankert bin, wo ich eigentlich hingehöre, nämlich bei Gott und wie er mich sieht. Das geht mir, jedenfalls, ihr mögt alle anders sein, mir geht das verloren. Da brauche ich keinen ganzen Tag zu. Deswegen bin ich nahezu, wenn ich leben will, gezwungen, mir geistliche Regeln zu verordnen. Und genau das war das Anliegen, so komisch es auch klingen würde. Ihr könnt gerne mal lesen, was die da so miteinander gemacht haben. Ja,
da waren wir schon.
Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, mit diesem Thema Heiligung, was uns da eigentlich bewegt. Ich habe ja das schon mal erzählt gehabt, es passt an dieser Stelle einfach so gut, dass ich es nochmal erzähle. Ich habe in meiner theologischen Ausbildung mal eine Andacht gehalten, mussten da so in der Kirche von den ganzen Studenten dann auch Andachten halten, das fiel nicht eben gleich leicht, keinem eigentlich, vieles leicht, zumal da auch Dozenten dann saßen und so. Und ich bin dann auf dem Weg in mein Klassenzimmer und anschließend spricht mich der Direktor des Werkes an. Das war schon interessant. Er hat sich herzlich bedankt für die Andacht. Ich hatte über Vergebung der Sünden gesprochen, von Luther ausgegangen. Und dann sagt er mir, ihn hätte jetzt aber eine Frage am Ende bewegt, die wurde ihm nicht beantwortet. Vergebung meiner Schuld? Wozu? Wozu? Oder man könnte auch sagen, und jetzt? Man muss dazu wissen, und das hat er mir dann auch gesagt, du weißt ja, ich bin Pädagoge. Ja? Und ich gehe fest davon aus, dass Gott mit allem ein Ziel hat. Vergebung meiner Sünden, wozu, beziehungsweise und jetzt? Ich fand das total gut. Ihr merkt, es bewegt mich ja bis heute. Es hat mir sehr viel gebracht, dass er mir das gesagt hat. Wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Insofern war das überhaupt kein Problem, dass er mich auch kritisch jetzt ansprach. Es wurde ja deutlich, dass ihm das fehlte. So, aber das war kein Problem. Ich war total dankbar. Bin das bis heute. Heute ist es ja in unserer Gesellschaft schon wieder so, und so war es vermutlich auch in der Kirche, in der anglikanischen Kirche, in der englischen Kirche damals, dass man eine große Angst davor hat, gesetzlich zu werden. Das ist ja schlichtweg der Feindbegriff, den ich unter Christen erlebe, gesetzlich. Man meint dann, ja, in der Regel, so nehme ich es oft wahr, sobald man sich nach irgendetwas zu richten hat, ist das gesetzlich. Und das ist ein großer Irrtum. Ein großer Irrtum, ein sehr schwerwiegender. Da haben wir hier die Gesetzlichkeit. Und deswegen sage ich es einfach nochmal. Gesetzlichkeit bedeutet, Gott hat mich erst dann lieb, wenn ich gehalten habe, was er sagt. Erstens. Entsprechend bin ich auch dann erst ein richtiges Kind Gottes, beziehungsweise gerettet, habe das Heil erst, habe erst Aussicht auf den Himmel, einen Platz im Himmel, wenn ich das geschafft habe. Ich versuche mir also darüber, dass Gott mir sagen soll, was ich zu tun habe, und ich halte es ein, versuche ich mir, die Gemeinschaft mit Gott zu verdienen, zu erarbeiten. Das ist Gesetzlichkeit. Nichts anderes. Nicht, das ist mir wichtig, jetzt auch mich danach zu richten. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Sondern Gesetzlichkeit ist, ich muss das machen, um etwas erreichen zu können, um Gott dazu zu bewegen, mich auch zu nehmen. Das Gegenteil davon, und das hat ja dann Wesley so aufgeregt, ist die Gesetzlosigkeit. Und jetzt müssen wir das bitte nicht verstehen, als ob Leute nichts vom deutschen Grundgesetz wissen wollen. Das wäre ja wiederum das Schlimmste, was man in unserer Gesellschaft heute tun könnte. Vom deutschen Gesetz nichts wissen wollen. Ich meine, das ist auch, dann soll man den Staat bitte verlassen, wenn man davon nichts wissen will. Das finde ich auch. Man sollte schon wissen, wo man sich befindet und sich bewusst dafür entscheiden. Aber das hat nichts mit unserer Verfassung zu tun, sondern mit den Geboten, die Gott uns gegeben hat. Das ist unter Gesetz zu verstehen. Und jetzt kann man auch so leben, dass man sagt, was Gott mir zum Leben sagt, das interessiert mich doch gar nicht. Das hat für mein Leben überhaupt keine Bedeutung. Danach richte ich mich einfach nicht. Das mag ja richtig sein. Es mag ja auch gut sein für dich und für alle anderen auch. Nur für mich nicht. Jedenfalls in dieser Situation gerade nicht. Das ist Gesetzlosigkeit. Und beides hat den gleichen Ursprung. Und das ist, ich bin sehr froh, dass ich das irgendwann entdecken konnte, um dann überhaupt mal zu gucken, ja, und wo soll ich jetzt denn, wie soll ich jetzt leben? Ich schwanke doch immer von einem zum anderen. Und der Mittelweg ist jetzt nicht, also ist nicht das Richtige irgendwo in der Mitte. Ich sag mal, ein bisschen davon und ein bisschen davon. Oder mal das und mal das. Ist nicht das Richtige. Das ist nicht der Weg des Lebens. Sondern es geht hier darum, bei der Gesetzlichkeit versuche ich mir das zu erarbeiten. Ich weiß schon, wie das geht und ich kann es auch. Bei der Gesetzlosigkeit weiß ich ja auch schon, wie mein Leben geht. Und ich kann das auch. Deswegen, ich brauche hier Gott nicht und ich brauche da Gott nicht. Das ist das Schlimme an den Dingen. Und man sollte sich das ins Auge fassen. Deswegen ist es ja berechtigt, dass wir heute so ein Problem mit Gesetzlichkeit haben. Man sollte mal ins Auge fassen, das ist schlichtweg ein Leben, als wäre Gott nicht da. Was ist jetzt also denn der Weg? Gibt es etwas, was mich dazu bewegt, mir sagen zu lassen, was gut für mich ist und es auch gegen einen inneren Widerstand dann ins Leben umzusetzen, auch wenn ich merke, in mir hat etwas Probleme damit? Gibt es dazu etwas? Gibt es etwas, das mich dazu bewegt, für jemanden etwas zu tun, wenn es jetzt mal darum ginge, oder über jemanden etwas zu denken, obwohl in mir etwas damit Probleme hat? Gibt es das? Das gibt es. Gibt es etwas, was mich dazu verpflichten kann? Irgendjemandem gegenüber vielleicht auch regelmäßig etwas zu tun oder zu lassen, obwohl ich damit Probleme habe. Eine Verpflichtung einzugehen, ohne dass ich dazu irgendwie gezwungen werde oder irgendeine Belohnung dafür kriege. Gibt es das? Denn nur das wäre ja ein freier Antrieb. Das andere ist Konditionierung, sagt man in der Psychologie. Wenn du dafür sonst bestraft wirst oder belohnt wirst, ist das Konditionierung. Macht man ja in der Erziehung heute. Heute bestraft man nicht mehr, man darf auch nicht mehr nichts sagen heute, sondern man muss alles positiv ausdrücken und es wird nur noch belohnt. Ja? Räum bitte den Tisch ab, dann kriegst du eine Belohnung. So ein Quatsch. Als ob Tisch abräumen nicht etwas ist. Mensch, lass ihn doch mal seine Teller stapeln da. Dann kann er ja morgen mal sehen, wo er essen kann. Es gibt so etwas, es gibt so eine Kraft, ihr Lieben. Und die nennen wir Liebe. Die nennen wir Liebe. Nur die muss irgendwo herkommen. John Wesley hat durchaus einen gewissen Perfektionismus vertreten, dass man als Christ das auch schafft, irgendwann dann vollkommen zu leben. Andere haben das dann so ausgeführt, dass man wirklich sündlos werden kann. Das hat er nie behauptet. Er sagt, die Versuchlichkeit bleibt immer und man fällt hier und da. Aber ich sage mal, im Groben sollte eigentlich nichts mehr vorkommen. Da kann man natürlich seine Anfragen dran haben. Und doch müssen wir auch sehen, wir können uns nicht entschuldigen. Wir können uns nicht entschuldigen, wenn wir etwas leben, was nicht gut ist. Und das aber von Gott anders wissen. Können wir uns nicht entschuldigen. Wer wären wir auch, keine Schuld, die wir uns gegenüber haben? Können wir uns ja nicht nehmen. Ja, wir können uns auch nicht rausreden. Du sagst, ach Gott, das schaffe ich nicht. Dann sagt Gott, mir war das schon lange klar, wenn dir das jetzt auffällt, okay, können wir mit leben, aber du hast mich vergessen. Das ist dann auf der anderen Seite das Interessante. Ja, wir sollten uns nicht damit rausreden, ich konnte nicht. Das führt nämlich dazu, dass am Ende Gott keine Rolle mehr spielt. sondern Gott nimmt uns in einen Prozess mit hinein, ihr Lieben. Und wenn ich das jetzt so schildere, dann mag es euch alles nicht neu sein, aber mir stehen, wenn ich darüber nachdenke und das aufschreibe und jetzt auch nochmal sagen darf, dann steht mir auch hier der Mund offen, dass Gott das mit uns macht. Es fing doch mit der Menschheit so an. Gott hat sie aus Liebe gemacht. Und dann kam ein anderer und sagte, das stimmt doch gar nicht. Gott meint es doch gar nicht gut mit euch. Sollte er etwa gesagt haben, so arbeitet der Teufel. So. Nicht so nach dem Motto, so, ich will dich jetzt mal vernichten. Komm doch mal mit. Oh ja, mach ich. So nicht. Der kommt, ich bin ein Freund. Das geht jetzt gar nicht, was Gott gesagt hat. Funktioniert überhaupt nicht. Kannst du gar nicht. So. Nein, sondern da wurde uns eingeredet, ihr werdet sein wie Gott. Und das promiert der Mensch jetzt die ganze Menschheitsgeschichte über schon. Und wenn wir uns mal uns angucken und unsere Umwelt, die Erde, in der wir leben und so, und was wir damit jetzt als Menschen inzwischen schon angerichtet haben, dann wissen wir, wo das hinführt. So. In Römer 7 haben wir nun gerade ausgerechnet besprochen, ja, im Gottesdienst. Haben wir ja entdeckt, wir wissen das Gute, jetzt seitdem, nur wir können es nicht mehr. Das ist das Problem. Wir können das Gute nicht mehr tun, denn ich tue das Schlechte, das ich nicht will. Im Eigentlichen. Ja, es ist sogar noch schlimmer. Ein Mensch, der von sich aus versucht, gut zu sein. Lest mal Römerbrief Kapitel 1 und 2. Der von sich aus versucht, gut zu sein, aus eigener Kraft. Der macht alles kaputt. Mit dem ist es nicht auszuhalten. Das ist die ganze Heuchelei, die wir auch in christlichen Gemeinden schon oft gefunden haben. Alles ein Versuch, ich bin aus mir heraus gut. Und weil ich es nun leider doch nicht bin, muss entweder ich selber die Augen verschließen davor oder wenigstens die anderen, dann tue ich mal so, als ob alles in Ordnung wäre. Wenigstens sonntags ist es dann mal alles gut. Na gut, Sonntagvormittag, okay. So, und dann leistet Gott sich die ganze Geschichte des Volkes Israel, die ganze tausende Jahre lange Geschichte leistet er sich, um den Menschen deutlich zu machen, nein, du bist nicht gut und auch wenn ich dir sage, wie es zu laufen hat, machst du es nicht. Wir brauchen ein neues Wesen, eine Neugeburt. Eine Geburt von oben, Johannes Evangelium Kapitel 3, hat Jesus selber gesagt. Ohne die kann man mit Gott nichts zu tun haben. Und das ist das Verrückte, im zweiten Petrusbrief spricht dann Petrus davon, auch ja einer der Freunde von Jesus, dass Gott uns Anteil gibt an seinem Wesen. Ihr werdet sein wie Gott, war das falsche Versprechen für den Weg, der da vorgeschlagen wurde. Nämlich, mach das mal selber. Ich nehme euch in mein Wesen hinein, ist das Versprechen Gottes, wenn wir uns ihm in die Hand geben und im Vertrauen auf ihn leben. Da darf einem mal der Atem stehen bleiben. Ey, mach mal weiter hier. Das darf ruhig mal passieren. Das ist unfassbar. Es mag sein, dass wir noch ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben können. Vielleicht auch deshalb, weil wir sagen, ach ja, mach mal Schluss. Hab gleich noch was anderes zu tun. Das mag ja sein. Aber Leute, darum geht's in unserem Leben. Nichts weniger will Gott von dir, mit dir, als dich mit sich beschenken. Das ist unfassbar. Deshalb geht er diesen Weg der Heilsgeschichte, deshalb geht er deinen Lebensweg mit dir. Er nimmt nämlich durch seinen Geist in denen, die ihm glauben, Wohnung. Dann steckt er drin. Ohne dass wir dabei platzen müssten. Und der gestaltet uns um. Jeden in seiner Eigenart, sowohl psychisch als auch körperlich. Jeden in seiner Eigenart. Es geht nicht darum, dass du aussiehst wie Jesus. Oder die gleiche Persönlichkeitsstruktur hast. Das hat Gott sich so ausgesucht, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich ticken. Deswegen ist das für den einen überhaupt nichts, auf Alkohol zu verzichten Und der andere, der es leider in seinem Leben nicht hinkriegt, mit seinen Spannungen anders umzugehen, der muss die schlechten Gedanken und Gefühle ersäufen. Ja, und man soll mal nicht so tun, als ob der eine geistlich viel besser unterwegs wäre als der andere. Das kann ja sein. Es sagt nur nicht das Problem, was man von außen sieht. Oder der eine ist immer freundlich, ja, weil der irgendwie so einen eingebauten Lachmuskelspanner hat. Die anderen zum Beispiel haben schon physikalisch, also von Geburt an, eine Anomalie des Gesichts und die Mundwinkel hängen runter. Wenn die entspannt gucken, gucken die unfreundlich. Das gibt's. Und man denkt, der ist immer so grimmig. Ja. Und wir messen immer schön rum. Ja, der ist wahrscheinlich so weit als Christ und der ist so weit und der hat schon das begriffen und so. Pustekuchen. Das weiß letztlich allein Jesus, es geht um die Bewegung. Aber um die geht's eben auch. Jesus selber hat ja als Sohn Gottes gelebt. Und wie zeigt sich das? Und das ist natürlich dann auch identisch für uns als Söhne und Töchter Gottes, die wir werden können, wenn wir uns ihm im Glauben anvertrauen. Er hat dem Vater vertraut bis ins Letzte. Das geht, hat Jesus gezeigt. Der ist so vertrauenswürdig, es liegt auch nicht an dir, es liegt an ihm, dass das geht. Man kann das. Man täte gut dran, man tut sich was an, wenn man es nicht tut. Das wird an Jesus deutlich. Wer das gerne nachlesen will, ich habe hier die Bibelstellen für mich alles aufgeschrieben. Zum Beispiel wird im Titusbrief ja der interessante Wortlaut genannt. Das wird immer so schön zitiert. Es ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Ah, ist das herrlich. Die heilbringende Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Da hätte John Wesley jetzt sofort zugestimmt und gesagt, genau, allen. Ja, der ist nicht nur für wenige gestorben, alle sollen damit rein. Auch wenn sie es dann vielleicht nicht wollen. Er hat den freien Willen eben betont, aber alle sollen rein. Ja, richtig. Es ist erschienen, steht da dann im weiteren Verlauf, die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen, hier ist wieder vom Wesen die Rede, also von dem, was mich innerlich ausmacht, und den weltlichen Begierden und besonnen, selbstbeherrscht, gerecht, also so wie es Gott entspricht, und fromm, glaube ich, wie man immer das nennen will, in dieser Welt leben und warten auf die Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, und jetzt kommt's, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit, wozu? Und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und dann wird einem als Verkündiger auch noch gesagt, dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Das ist die Aufgabe. Wir könnten noch viel mehr dazu sagen. Entscheidend ist an dieser Stelle für mich immer wieder, und das ist der Ausgangspunkt, und das hätte John Wesley sicherlich nicht bestritten, 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit, muss ich gerade mal gucken, zur Erlösung, und zum Beispiel zur Heiligung. Das heißt, dass unser Leben ihm entspricht, hat wesentlich mit ihm zu tun. Im 2. Petrusbrief wird uns gesagt, durch die Erkenntnis von Jesus Christus, also durch die Gemeinschaft mit ihm, das ist ja in der Bibel nicht nur, ich habe irgendwas entdeckt, erkannt, sondern das ist tiefe Lebensgemeinschaft, liebevolle Lebensgemeinschaft. Durch die Erkenntnis mit Christus hat Gott uns alles geschenkt, was wir zum Leben im Glauben brauchen. Alles. Und gerade deshalb, und jetzt kommt das mit diesem Methodismus, gerade deshalb seht zu, dass ihr euer Leben in Formen kriegt, wie das gestaltet werden kann. Und es wird uns auch im 1. Thessalonicher Brief gesagt, im Hebräerbrief, muss ich ganz kurz mal gucken, kleinen Moment. Diesen einen Satz wollte ich gerne noch weitergeben. Wo haben wir ihn? Da. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Ich habe falsch aufgeschlagen hier. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist das, was im Methodismus ebenso betont wurde. Leute, das ist keine Wahlveranstaltung. Deshalb sage ich dir, Gott liebt dich ohne Voraussetzungen. So wie du bist. Du musst nichts mitbringen. Nichts an dir bewegt ihn dazu, dich mehr oder weniger zu lieben. Nichts. Er ist für dich, weil sein Herz für dich schlägt. Für Gott bist du so wertvoll, dass er dich mit sich selbst beschenkt. Er will durch seinen Geist in dir wohnen und dich umgestalten, dass du sein Wesen bekommst. Deshalb lass dich von ihm verändern. Denn das, was Gott für dich will, ist viel besser als alles, was du dir vorstellen kannst.